Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Durch die Gnade unseres Herrn Jesu Christi dürfen wir weiterhin sein göttliches Wort, den Philipperbrief, betrachten, und zwar heute vom dritten Kapitel an, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14, unter der großen Überschrift, die wir in diesem Text ja finden, in diesem Brief, denn für mich, was ist für mich, ist Christus das Leben. Hier in seinem Wort offenbart er uns seine majestätische und souveräne Autorität, die sich da in diesem Wort äußert, was wir gelesen haben in Kapitel 2, dass alle Knie beugen und alle Zungen erkennen müssen, anerkennen müssen, dass er, dass der Herr Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und von diesem unbeschreiblich gewaltigen Herrn bezeugt uns sein Wort am Anfang auch dieses, dass er in uns ein gutes Werk angefangen hat und das auch vollenden wird. Die endgültige Erlösung und Verherrlichung der Gläubigen in ihm ist hiermit gemeint. Dass wir als Gläubige von dem Gott aller Gnade, wie die Schrift sagt, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen sind, sprengt doch jedes Vorstellungsvermögen. Der innewohnende und umgestaltende Geist aus Gott, der den Gläubigen durch die gottgewirkte Wiedergeburt verliehen worden ist, möge uns, die wir aus lauter Gnade von Jesus Christus ergriffen worden sind. Wir sind von Jesus Christus ergriffen worden, wie es in Vers 12 so grundlegend bezeugt wird. Dieser Heilige Geist möge uns so anbetungswürdig machen, dass wir als Gläubige wirklich der göttlichen Natur teilhaftig werden durften. Und das zum Lob und zur Ehre Gottes des Vaters und seines Sohnes, dem Herrn Jesus Christus. So darf doch Christus wirklich mein Leben sein. Ist das nicht der tragende Grund meiner vollkommenen Freude, dass wir durch das Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi, durch sein Sühnopfer, wirkliche Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn haben dürfen? Darum gibt dieser Philipperbrief in den 4 Kapiteln von dieser Freude in ihm, die von den äußeren Umständen unabhängig sein sollte, Zeugnis. Und so darf es auch bei uns, den Gläubigen, Tag um Tag so sein, dass, wenn wir uns in Christus wirklich freuen, desto mehr Kraft haben des Heiligen Geistes, der uns bereit machen wird und bereit macht, für ihn Verachtung und Schmähungen zu ertragen. Wie wir wissen, ist das Erdulden um Christi willen ein gewisser Lernprozess. Und zu diesem Glaubenswandel im Aufblick auf den Herrn Jesus Christus werden wir durch sein göttliches Wort ermuntert. Da heißt es: Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir aufschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, sagt die Schrift, auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und so wird uns in diesem Brief zugleich das Streben, in das Bild des Herrn Jesu Christi umgestaltet zu werden, vorgestellt. Denn das geistliche Wachstum entspricht dem ausdrücklichen Willen Gottes. Unser geistliches Wachsen entspricht dem ausdrücklichen Willen Gottes. Und dazu dient uns als Vorbild die Gesinnung von dem Herrn Jesus Christus. Und auch in dem Kapitel 3, das wir heute betrachten wollen, können wir erkennen, wie für Paulus Christus das Vorbild war. Nämlich Christus ist für ihn alles, das wahre Leben. Nun möge uns der Herr in seiner Gnade sein göttliches Wort aufschließen. Kapitel 3, Verse 1 bis 14. Dort lesen wir: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, aber euch macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist dienen und uns in Jesus Christus rühmen. Uns in Jesus Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadlich gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christu Jesu meines Herrn, um dessen willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Die himmlische Berufung in Christus Jesus gibt es für dich und für mich etwas Größeres. Gottes Wort spricht aber zugleich auch von einem Kampfpreis. Wie ist das zu verstehen? Der erste Vers in dem dritten Kapitel beginnt mit der immer wieder erforderlichen Ermunterung: Brüder, Glaubensgeschwister, freut euch in dem Herrn. Die Betonung liegt in dem Herrn. Warum? Gottes Wort betont: Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, nicht die Freude an uns. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Das sollte unsere tägliche Erfahrung in unserem Glaubenswandel sein und immer wieder neu werden. Das macht uns fester gegenüber den täglichen Anfechtungen. So warnt Gottes Wort hier vor gesetzlichen Lehrern und vor falscher gesetzlichen Gerechtigkeit. Da heißt es: Habt Acht auf die Hunde und auf die bösen Arbeiter. Diese vertrauten und vertrauen auf ihr Fleisch. Das heißt, doch sie wollen Gott durch ihre eigenen Bemühungen gefallen. Sie wollen dadurch das vollkommene Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi bedeutungslos machen. Das ist das Verwerflichste vor dem Heiligen und Christus barmherzigen Gott, was man tun kann. Sie meinen, mit einem äußerlichen Gottesdienst und rituellen Formen, anstatt mit einem von Gott bekehrten Herzen, ihm dienen zu können. Diese fleischliche Verdrehung wird von dem Herrn Jesus Christus mit den Worten verurteilt, Matthäus 15, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Als Hunde, so heißt es hier, die damals als streunende Aasfresser voller Schmutz waren, bezeichneten früher die Juden die Heiden. Paulus nannte die Judaisten so, weil sie sich rühmten, Mitarbeiter der Gerechtigkeit zu sein, jedoch fälschlicherweise die Beschneidung als heilsnotwendig lehrten. Dabei ist doch die Rechtfertigung durch Glauben das zentrale Herzstück des Evangeliums. So heißt es im Vers 3, denn wir, die Gläubigen, sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und so steht in Galater 5 ja auch grundlegend geschrieben, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Wahres Christentum hat eine von Gott aus Gnaden gewirkte Grundlage, wie uns Gottes Wort und untrügliches Wort in Römer 2,29 bezeugt. Beschneidung heißt es dort, Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Darum warnt uns Gottes Wort äußerst ernstlich, das durch den Erlöser, den Herrn Jesus Christus vollbrachte, vollkommene Heilswerk zu missachten, nicht zu missachten. Dieses vollbrachte Heilswerk, das man also mit nutzlosen, nicht errettenden menschlichen Regelungen und religiösen Ritualen das Heil erwartet. Das Wunderbare ist ja, dass der Herr Jesus Christus durch sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha alle, die glauben, aus der Stellung von Knechten unter dem Gesetz herausführte, und zwar in die Stellung von Söhnen, von Kindern. Das hat eine mit nichts zu vergleichende Tatsache zur Folge. Und deshalb lasst uns doch das von ganzem Herzen immer wieder neu erfassen. Denn so bezeugt uns unübertrefflich Gottes Wort im Galater auch, dass ein Wort, das wir kennen, aber das uns immer wieder zu Herzen gehen sollte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Erbe Gottes durch Christus. Und diese vollkommene Gerechtigkeit Christi wird allen zugerechnet, die an ihn glauben dürfen. Der Jesus Christus wurde doch durch sein vergossenes Blut am Kreuz von Golgatha der Mittler und der Bürger des neuen Bundes. Nur das Blut dieses Herrn Jesu Christi kann von Sünde reinigen. Und dieses Sühnopfer des Herrn Jesu Christi brachte Erlösung und vollständige Errettung. Erlösung und vollständige Errettung. Darum darf nun jeder Wiedergeborene, den der Herr Jesus Christus mit seinem Blut für Gott erkauft hat, Gott im Geist dienen und seinen Erlöser rühmen und ihn allein ehren. Gottes Wort bezeugt so überaus wunderbar, was wir als Gläubige durch Gottes Erwählung und seine Berufung in Jesus Christus sein dürfen. Aus Gnaden dürfen wir mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung vereinigt sein. Ja, wir haben sogar durch den Heiligen Geist Christi Sinn, Entschuldigung, Christi Sinn empfangen. Das müsste in meinem und deinem Leben doch sicherlich öfter uns zum Trost und zur Mahnung dienen, der Herr schenke es. Deshalb sollten wir immer wieder buchstabieren, was es heißt und beinhaltet, wie es in 1. Korinther so überwältigend geschrieben ist, denn durch ihn seid ihr in Christus. Denn durch ihn seid ihr in Christus, der uns von Gott gemacht worden ist. Wozu? Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, heißt es, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der rühme sich des Herrn. So war der Gedanke der Selbstverherrlichung für Paulus abstoßend. Wie ist es mit dir und mit mir darin bestellt? Unsere Schwachheit besteht doch nicht alleine darin, dass wir keine Kraftquellen in ihm haben, sondern dass wir zu viel mit uns und vielleicht auch mit unseren Versagen beschäftigt sind. Wenn unser Herz mit unserem eigenen Ich erfüllt ist, wie kann es dann mit Christus erfüllt sein? Es ist äußerst wichtig, unsere Stellung als Gläubige in Christus zu betrachten. So heißt es so tröstlich, wenn ihr nun mit Christus mit auferstanden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Denn aufgrund seiner Erhöhung ist er doch die ständige Quelle unseres Segens für die, die der Vater ihm gegeben hat. Das ist diese einzigartige Wirklichkeit, die wir immer wieder staunend und anbetend betrachten sollten, dass wir in ihm die Fülle haben. Sowohl von unserer Stellung her, die uns zugerechnete vollkommene Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus vor Gott haben, als auch jeden geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, nach Epheser 1, Vers 3. Der Apostel Paulus empfiehlt sich nun in den Versen 4 bis 8 als Beispiel, dass man nur auf den Herrn Jesus Christus vertrauen soll. Er hatte als Jude mehr eigene und stolze Leistungen vorzuweisen als seine Gegner. Doch für sein ewiges Heil, seine Errettung, war das völlig wertlos. Darum durfte er, nachdem ihn der Heilige Geist erleuchtet hatte, bekennen, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christo Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Die Schrift bringt hier eindeutig zum Ausdruck, dass es hier nicht um die Sünden des Fleisches geht, sondern gerade um die vermeintlichen Gerechtigkeiten des Fleisches, die sogenannten guten Eigenschaften und guten Werke des religiösen Fleisches, welche Gott unsinnigerweise in die Pflicht nehmen wollen, bei Gott praktisch punkten wollen. Paulus sagt, damit ich Christus gewinne. So sein Zeugnis. Denn der Herr Jesus Christus war sein Erbarmer, sein Heiland geworden, durch den er erkennen durfte, dass der Herr Jesus Christus seine Sünden auf dem Kreuz getragen hatte, dass er, das Zorngericht Gottes für ihn erduldete. Ist das für mich und dich auch so wichtig, dieses Kreuz, diese Botschaft vom Kreuz, dass er mein Gericht getragen hat, das ich verdient habe und verdiene? Ja, er hatte, der Apostel Paulus, durch den göttlich gewirkten Glauben an ihn, Christi Sinn erhalten, wie wir es eben schon gelesen haben. Christi Sinn haben wir erhalten, du und ich, wenn wir wiedergeboren sind. Denn der Geist Gottes nimmt Wohnung in jedem, der sein Vertrauen allein auf den Herrn Jesus Christus setzen darf. Und so ist es Gottes Wille, wie geschrieben steht in 2. Korinther 3, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, also widerspiegelnd, verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn, nicht von unserem Intellekt, vom Geist des Herrn. Denn für jeden, der aus Gottes Geist wiedergeboren ist, verhüllt nicht sein Blick auf Christus und seine einzigartige Herrlichkeit, die in der Schrift offenbart ist. Wie wir wissen, zeigt sich im Gespräch mit Ungläubigen immer wieder, dass sie das nicht erkennen können und dass es ihnen verborgen bleibt, diese Herrlichkeit Christi, solange es ihnen nicht Gottes Geist offenbart. Was hatte der Jesus Christus in seinem hohen priesterlichen Gebet zu seinem himmlischen Vater gesagt? Johannes 17, 6 und 7. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir gegeben hast. Sie waren dein. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir gegeben hast. Sie waren dein. Und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Und nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Der Apostel Paulus konnte bekennen, dass er alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu seines Herrn achtete. Seine große Gnade hatte der Herr sich ihm geoffenbart. Frage. Durftest du auch schon erkennen, wer du vor Gottes unbestechlichen Angesicht bist und wer dieser unaussprechlich heilige und allgeweihte Herr und Heiland ist? Bist du darüber zur Buße, zur Sinnesänderung geleitet worden? Dann durftest du aus Gnaden die Barmherzigkeit und Herrlichkeit Gottes in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, im Glauben an ihn erkennen. Ich hatte gestern ein gutes Gespräch mit einem jungen Mann, der seit wenigen Jahren auf dem Wege ist, Sohn eines Predigers, der aber dann in der Welt lebte, glaubte gläubig zu sein und hat alles mitgenommen, was sich ihm bot. Und dann durch seinen Schwager, da sah er, wie der auch gläubig war, aber ganz anders lebte als er. Und hat sein Schwager ihm bekannt, was wirklich Evangelium ist, was Gnade ist. Und da fiel es ihm, sagte er mir gestern, von Schuppen von den Augen, und er war angeekelt von seinem bisherigen Leben. Und er ist jetzt in einem neuen Leben und er lässt sich nebenher auch als Prediger ausbilden. Man kann nur für ihn beten, für diesen jungen Mann, dass er solch eine Erkenntnis hat, auch in der Glaubenslehre, in der absoluten Gnadenlehre, die wir hier vertreten und verkündigen möchten. Und deshalb ist es ja heute Morgen auch für dich und für mich von Belang, ob es für mich und für dich als Glaubende das Größte ist, dass wir bezeugen können oder sollten, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, sondern die durch den Glauben an Christus. Wie Gottes Wort unmissverständlich bezeugt, ist vor Gott keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Die alleine Gerechtigkeit, die vor dem heiligen Gott gilt, ist die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens an Christus. Können wir nicht jubeln, dass Gott uns als Sündlose ansieht, die wir gottlos waren und denen wir ihm noch so viel Kummer machen, dass er uns in Christus ansieht, dass wir wegen ihm keine Sünde begangen haben, denn Sünde trennt von Gott, ist eine Scheidewand, wie die Schrift sagt. Paulus jedenfalls wollte unbedingt diese einzigartige und vollkommene Gerechtigkeit aus Gott in dem Herrn Jesus Christus besitzen. Ist das uns ebenfalls so wichtig? Wir wissen doch, dass wir ohne diese Gerechtigkeit vor Gott dem Gericht verfallen sind, dem göttlichen Gericht verfallen sind. Und sollte uns darum, und das ist so wichtig, nicht immer mehr das stellvertretende Sühnopfer des Herrn Jesu Christi am Kreuz von Golgatha überaus kostbar sein und werden, mit dem er uns von dem verdienten Gericht Gottes erlöst hat. Unser Heiland und Herr, schenke uns das in Gnaden. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, wie wir wissen. Uns aber steht dann weiter, was steht denn da, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ist diese Gotteskraft in unserem Leben wirksam? Müsste nicht oft auch das unser Gebet sein, wie es in Epheser 1, 17 bis 20 geschrieben steht, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner oder unserer Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Kraftgröße seiner Kraft ist in uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er uns wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und hat ihn zur Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Das war das Gebetsanliegen des Apostel Paulus für die Gläubigen in Ephesus. Und hier können wir etwas sehr Wichtiges für unseren täglichen Glaubenswandel erkennen. Paulus betete nicht, dass Gott den Gläubigen seine Kraft geben möge, sondern dass sie sich der Kraft bewusst werden, die sie in Christus bereits besitzen, und dass sie sie auch einsetzen. Ich habe dem jungen Mann gestern auch gesagt, wenn ein Vater seinem Kind Brot gibt und das Kind isst davon nicht, es bittet aber den Vater um Brot, obwohl er es hat, so benehmen wir uns oft, weil wir in ihm die Fülle haben und nicht daraus nehmen. Wir lassen Gott in unserem Leben eben nicht wirksam werden. Und das ist oft die Not. Wir haben in ihm wirklich die Fülle. Erwarten wir nur nicht von uns, dass wir Kraft haben, durch eigene Willenskraft unser Herz zu ändern, dass wir fähig wären, Sünde zu hassen und Gott zu lieben. Gott erwartet vielmehr von uns, dass wir ihn in unserem Leben wirksam werden lassen. Der Jesus Christus ist nicht nur um unsere Übertretungen willen dahingegeben, wie es heißt, sondern wozu auch? Um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden. Und könnten wir doch dieses gewaltige Recht begreifen, dass wir als ehemalige Gottlose, die wir alle waren, durch das Opfer des Christus zu Gerechten vor dem Heiligen aus Gnaden werden durften. Sobald wir gesehen haben, was der Herr Jesus Christus durch sein Heilswerk zustande gebracht hat, wirklich erkennen, was er auf dem Kreuz für uns erworben hat, sollten wir nicht mehr nach unseren vermeintlichen Vorzügen und Leistungen interessiert sein, sondern wirklich danach verlangen, ihn zu erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, wie es heißt, indem wir seinem Tod gleichförmig werden, damit wir zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Diese alles übertreffende Erkenntnis, von der wir hier gelesen haben, Jesu Christi des Herrn, und das Erfülltsein mit seiner Person ist die Kraft für unseren Lebensweg nach unserer himmlischen Berufung, in dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir die Gesinnung Christi haben wollen und beziehungsweise haben, dürfen wir nicht mehr sagen, ich bin nicht wie Christus. Dann stehe ich noch immer im Mittelpunkt. Der Apostel wollte in seinem eigenen die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Heißt es ausdrücklich. Er wollte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Das ist etwas, was wir kennenlernen dürfen und sollen, nämlich die Kraftwirkung dieser Auferstehung aus den Toten. Und als Wiedergeborene sind wir wirklich an den Kraftstrom Gottes durch die Gabe des Heiligen Geistes angeschlossen. Wir sind an diesen Kraftstrom angeschlossen durch Jesus Christus, unseren Heiland. Dann will sich auch in unserem Leben die Gesinnung Christi im Gehorsam als Frucht des Geistes zeigen. Das ist schließlich ein Gehorsam der Selbstaufgabe, der Selbstverleugnung und des Todes wird. Wo die echte Gnadengabe aus Gott vorhanden ist, gibt es auch das wachstümliche Verlangen, durch ihn umgestaltet zu werden. Weil der Herr Jesus Christus in seiner göttlichen Erhabenheit uns dann immer größer und anbetungswürdiger wird. Das ist so wichtig, dass wir ihn immer mehr erkennen können, wer er wirklich ist. Und so äußert sich das normale Christenleben, wie wir es in den Versen 12 und 14 geschrieben finden, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das ergreife, wofür von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Haben wir recht gehört? Ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür von Christus Jesus ergriffen worden bin. Hier kommt unmissverständlich zum Ausdruck, was der Herr uns eindrücklich vor Augen stellt, wenn er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wie kann ich dann behaupten, wie es vielfach geschieht, entgegen diesem klaren Zeugnis des Herrn eigensinnig zu behaupten, dass ich diesen allgewaltigen und souveränen Herrn nach meinem eigenen Willen und in meiner eigenen Absicht ergriffen habe. Und so steht im zweiten Brief an die Thessalonicher geschrieben, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an wozu zur Errettung erwählt hat. In der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Und hier werden uns die Eigenschaften, die aus der göttlichen Erwählung kommen, bezeugt. Ja, die Gläubigen sind vom Herrn geliebt. Kannst du das verstehen? Ich nicht. Ich bin vom Herrn geliebt. So unfasslich. So heißt es von dieser herrlichen Gnade Gottes und den Segnungen der Gläubigen in Christus in Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seine Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Christus Jesus, für sich selbst, durch Christus Jesus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zu Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Du und ich, wir sind begnadigt in dem Geliebten, die wir einst nicht begnadigt waren. Begnadigt. Und da Gott alle seine Pläne nach dem Ratschluss seines Willens ausführt, stärkt er auch jeden Gläubigen mit der nötigen Kraft für seine geistliche Vollendung. So konnte der Apostel Paulus in seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus sagen: Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Es geht immer um den ganzen Ratschluss Gottes, des souveränen und allgewaltigen Herrn, der alles in seinen Händen hält. Lassen wir uns unbedingt vor der Verfälschung des Evangeliums warnen. Denn in der Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, seinem Sohn, gegeben hat, steht eindeutig: Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und im Brief an die Galater schreibt Paulus dann auch: Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, das steht jetzt, ihr seid verflucht. Diese überaus ernste Warnung gilt in unseren Tagen des biblischen Abfalls in ganz besonderer Weise. So sollten wir nicht überhören, was schon im Vers 2 stand: Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Wir sollten wie Paulus nicht bereit sein, die göttliche Wahrheit zugunsten einer menschlichen Einheit aufzuopfern. Der Apostel entlarvte die bösen Arbeiter ganz eindeutig, indem er den Korinthern schrieb: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Paulus konnte dagegen durch die ihm wieder erfahrene Gnade bezeugen, dass er danach trachtete, Gott im Geist zu dienen und sich in Christus zu rühmen und nicht auf Fleisch zu vertrauen. In diesem von Gottes Geist gewirkten Vertrauen konnte er dann bezeugen: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Also in erster Linie trachtet er nach dieser himmlischen Berufung. Er wollte sich von diesem unbeschreiblich herrlichen Ziel bestimmen lassen. Er war noch nicht an diesem Ziel angekommen. In diesem Sinne war Paulus noch nicht vollendet. Und das sind wir auch nicht. Darum war es für ihn und damit ist es auch für uns als Gläubige sehr wichtig, uns nicht immer auf unsere früheren Aktivitäten mit unseren früheren Aktivitäten und Sünden zu beschäftigen. Sie können uns dann in unserem Glaubenslauf schwächen, weil das Vergangene uns vom eigentlichen Ziel ablenken will. Wie der Jesus selbst gesagt hat: Wer da flüchtet und zurückschaut, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Die Vergangenheit sollte dem Herrn und unserem Heiland in Dank und Buße übergeben worden sein. Und dieser Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, von der wir heute gesprochen haben, von dieser himmlischen Berufung, besteht doch darin, dass wir als von Christus Ergriffene in sein Bild und Wesen umgestaltet werden, wenn er offenbar werden wird. Wir werden ihn, diesen unbeschreiblich herrlichen und gewaltigen Herrn aller Herren, sehen, wie er ist. Wir werden diesen unbeschreiblichen und gewaltigen Herrn, aller Herren, sehen, wie er ist. Kannst du dich darüber freuen? wenn wir, du und ich, diesen Herrn und treuen Heiland aus Gnaden in seiner Heiligkeit und in seiner Barmherzigkeit erkennen durften und in ihn immer wieder betrachten, dann kommt es durch das Geisteskraft dazu, dass wir alles vergessen, was uns beschwert und beschweren will. Und es ist unser größtes Verlangen, oder es sollte wenigstens so sein, ihm wohlzugefallen und in sein Bild umgestaltet zu werden. Wie stand es hier in Vers 12 so eindeutig? Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür von Christus Jesus ergriffen worden bin. Diese von Christus Jesus ergriffen worden sein, ist etwas so Gewaltiges. Das entscheidet zwischen Himmel und Hölle. Das Ziel, das Gott, der Vater und sein Sohn, der Herr Jesus Christus mit seinen Erwählten hat, ist das vollkommene Lob seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat und für immer erlöst hat in dem Geliebten, heißt es in Epheser 1, Vers 6. Und so dürfen wir heute mit dem Gebet des Apostels für die Gemeinde in Kolossee schließen, dass auch dein und mein ernstes Gebetsanliegen sein sollte, dass wir erfüllt werden, heißt es dort, mit der Erkenntnis seines Willen in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihnen in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Standhaftigkeit und Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen.